Mich da im guten Morgen an. Guten Morgen, schön euch zu sehen, schön euch hier zu haben. Ich stand die letzten Wochen auch ab und zu mal hier und habe gepredigt, aber ohne Gesichter. Jetzt bin ich einfach dankbar, mal wieder Gesichter zu haben, auch wenn man die Emotionen nicht so wirklich sehen kann. Das macht es, denke ich, manchmal in der Maske auch schwierig. Und begrüße auch alle im Livestream, falls wir mittlerweile soweit sind. Schön, dass auch ihr eingeschaltet habt und so mit dabei sein könnt. Und ich spreche vor der Predigt noch ein Gebet. Gott, ich möchte dir danken für den Sonntag, möchte danken für den Morgen jetzt. Möchte danken, dass du uns ansprechen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du alles wegnimmst, was uns davon abhalten könnte. Von dem, was in der Woche passiert ist, vielleicht auch was heute Morgen passiert ist. Möchte ich bitten, dass du uns Ruhe schenkst und dass du zu uns durchdringst und das wichtig machst, was dir wichtig ist. Amen. Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie und in dieser Serie beschäftigen wir uns mit dem Markus-Evangelium, den ersten Kapiteln. Das Markus-Evangelium ist mit großer Wahrscheinlichkeit das älteste Evangelium, also der älteste Bericht, den wir über das Leben Jesu haben. Und gleichzeitig auch der schlichteste und am einfachsten zu verstehende. Wir werden uns die Texte aber nicht einfach so anschauen, sondern immer eine bestimmte Frage stellen. Nämlich die Frage, Jesus, was willst du für uns? Das soll die Leitfrage oder die Überschrift über diese Serie sein. Jesus, was willst du für uns? Auf den ersten Blick vielleicht eine seltsame Frage. Ich habe den Eindruck, wir sind es eher gewohnt, wenn wir die Bibel aufschlagen, die Frage zu stellen, Jesus, was willst du von uns? Also was soll ich tun? Was sind sozusagen die To-Dos? So als ob Jesus der große Pflichtenbringer gewesen wäre. Aber das ist nicht die bestimmende Frage, die wir uns stellen werden, sondern unsere Frage ist, was will Jesus für uns? Jetzt nicht als Ausdruck von so einer Konsumerhaltung, jetzt zeig mal Jesus, was du uns hier zu präsentieren hast, sondern es geht um die Frage seiner Vision. Um die Frage, was er für uns und für diese Welt möchte. Was ist sein Blick, was ist sein Anliegen für uns? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Im März hatten wir Bürgermeisterwahl hier in Marktschwaben. Und jeder der Kandidaten hatte in den Wochen zuvor sich und das eigene Wahl- und Regierungsprogramm vorgestellt. Alle vier haben betont, was ihnen wichtig ist, wofür sie stehen, was sie für uns und unseren Ort, beziehungsweise für Marktschwaben, es wohnen ja nicht alle hier, aber sie haben deutlich gemacht, was ihre Vision für Marktschwaben ist. Lebendiges Vereinsleben zum Beispiel, Konsolidierung des Finanzhaushaltes, kommunaler Umwelt- und Klimaschutz, viele verschiedene Dinge. Und das ist jetzt sozusagen unser Blick, mit dem wir auch an diese Texte rangehen wollen. Jesus, was ist quasi dein Programm, weit über Lokalpolitik hinaus, für uns persönlich und für diese Welt? Was hast du im Sinn, wenn du an Marktschwaben und auch an die Welt denkst und wenn du an mein persönliches Leben denkst? Und wir tun es in der Hoffnung, dass es wirklich Wunderbares zu entdecken gibt. Auch wenn viele von uns sich jetzt nicht zum ersten Mal mit der Person Jesu auseinandersetzen, wir wollen erwarten, dass Gott diese Zeit nutzt, um neu zu uns zu sprechen und uns an seinen guten Gedanken teilhaben zu lassen. Dieses Mal gibt es auch eine Buchempfehlung, habe ich glaube ich bisher noch nicht gemacht. Das Buch heißt Jesus, seine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Buch, in dem es auch um das Markus-Evangelium geht, nicht nur um die ersten Kapitel, sondern um das ganze Markus-Evangelium, auch zentral um die Person Jesu. Und in diesem Buch zeichnet Timothy Keller, der Autor, ein sehr interessantes und auch spannendes Bild über Jesu, auch für uns als Leute des 21. Jahrhunderts. Ich kann euch wirklich empfehlen, da mal reinzuschauen, ist nicht mehr ganz einfach zu kriegen. Aber wer ein Kindle hat, kann das über Amazon auf jeden Fall bestellen. Also kleiner Lesetipp gleich am Anfang der Serie. So, nach dieser kleinen Einleitung gehen wir mal direkt an diese ersten 13 Verse dran, die wir gerade gehört haben. Und die Schlüsselstelle, die einem hier sofort ins Auge sticht, ist dieser Moment, wo Jesus aus dem Wasser kommt, der Himmel aufgeht, der Heilige Geist wie so eine Taube runterkommt, wie auch immer man sich das vorzustellen hat. Und dann kommt dieser ganz spezielle Satz. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dieser Satz ist jetzt besonders interessant, denn das sind ja nicht Worte, die Jesus über sich selbst gesagt hat, sondern das sind Worte, die über ihn gesagt werden, und zwar vom Himmel her, von Gott her. Und in der Vorbereitung habe ich gedacht, das ist eigentlich im Bild gesprochen, so wie die Empfehlung für einen Autor auf der Rückseite oder im Klappentext von so einem Buch. Ihr kennt das wahrscheinlich, jemand schreibt ein Buch und dann gibt es da eine bekanntere Person, die hinten auf der Rückseite etwas über den Autor und das Buch sagt. Einen Kommentar abgibt, eine Empfehlung eines der besten Bücher des renommiertesten Autoren zu diesem Thema. Unbedingt lesen, absolut lesenswert. Sowas in der Art steht da dann drauf. Und etwas so ist das auch hier in unserer ersten Szene im Markus-Evangelium. Markus schreibt ganz pauschal, alle Leute aus Judäa und Jerusalem sind zusammengekommen, also zig Personen. Und genau in diesem Moment, das erste Mal, wo ein großer Auflauf da ist, kommt auch Jesus in Erscheinung, wird das erste Mal in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Und in diesem Moment kommt dieser Klappentext über Jesus. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott, könnte man sagen, steht über ihn. Und auf diesen Klappentext will ich mich jetzt in der Predigt konzentrieren. Denn schon allein daraus erfahren wir ganz viel über Jesus selbst. Zweitens über uns und drittens über unser Vertrauen auf ihn. Über Jesus selbst als erstes. Das erste, was in diesem Satz über Jesus gesagt wird, ist, dass er Sohn Gottes ist. Du bist mein Sohn. Und wenn man diesen Abschnitt durchliest, merkt man gleich, dass es für Markus offensichtlich eine besonders wichtige, für Markus eine besonders wichtige Aussage war. Denn dieser Gedanke taucht gleich zweimal hier auf. Schon ganz am Anfang, im ersten Vers, sagt Markus, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wenn wir das aus heutiger Perspektive lesen, Sohn Gottes, dann fällt unsere Aufmerksamkeit vielleicht eher erstmal auf das Wort Sohn. Okay, Jesus ist nicht der Vater, sondern er ist in Anführungsstrichen nur der Sohn. Wir lesen das dann mit so einer individualistischen Brille, wollen wissen, was an Jesus besonders ist. Okay, nicht Vater, er ist Sohn. So die Stellung im Gefüge. Aber in den Zeiten damals, in der Antike, wir befinden uns etwa im Jahr 30 nach Christus, war das viel wichtigere und auffälligere Wort in diesem Titel Gott. Gottes Sohn. Mit dieser Betonung haben die Leute das gelesen. Gottes Sohn. Warum mit dieser Betonung? Weil für die Leute damals entscheidend war, zu welcher Familie man gehört hat. Zu welchem Clan, zu welcher Gruppe. Das war viel wichtiger als die Stellung in der Familie. Viele Leute haben sich damals Ben irgendetwas genannt. Ben Sirach zum Beispiel heißt Sohn von Sirach. Und damit wollten sie zeigen, ich gehöre zu dieser Familie dazu. Und ich bin eigentlich genauso wie dieser Sirach, wie mein Vater. Ich habe die gleiche Qualität. Ich bin zum Beispiel ein Ben Ruben, ein Ben Judas, ein Ben Josef. Das war entscheidend. Und dementsprechend, wenn die Leute damals gehört und hier gelesen haben, Jesus ist Ben Gottes, dann war das, der gehört zu Gott. In anderen Worten, der hat göttliche Natur in seinen Venen. So wie ich ein richtiger Fetzner bin, oder ihr richtige Plenios, oder richtige Köhler, oder richtige Wittig, so ist er ein richtiger Gott. Das war die Message. Und natürlich war das eine Message, die später in Jesu Leben oft zu Konfrontationen geführt hat, weil damit gesagt wird, dass er die gleiche Natur hat wie dieser unendliche Gott, der bisher immer nur in übernatürlichen Art und Weisen wahrgenommen wurde. Aber Markus, der Autor des Evangeliums, unterstreicht es gleich mehrfach hier im ersten Kapitel. Leute, habt ihr es wirklich wahrgenommen, was ich euch sagen möchte? Habt ihr das wirklich verstanden? Ja, Vers 2, dass die Geschichte Jesu damit begann, dass sich ein Wort aus dem Propheten Jesaja erfüllt hat. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Warum bringt er das? Ich würde behaupten, das klickt bei uns überhaupt nicht. Okay, ein Zitat, wunderbar. Naja, es ist klar, wer die Stimme ist, Johannes der Täufer. Und diese Stimme bereitet den Weg für den Herrn. Und es ist auch klar, wer dieser Herr ist, nämlich Jesus. Aber der Punkt in diesem Zitat ist, in dem ursprünglichen Zitat in Jesaja im Alten Testament ist das Wort Herr, das Wort Jahwe, also der Gottesnamen. Da steht Jahwe im Text, der Name für den ewigen, unbegrenzten, allmächtigen Gott. Und auf einmal benutzt Markus genau dieses Zitat, um Jesus zu beschreiben. Er unterstreicht sozusagen die Aussage aus dem ersten Vers, macht nochmal deutlich, das ist Jahwe. Das ist der eine Gott, den ihr aus den Geschichten eurer Väter kennt, der ist es, der hier in menschlicher Form vor euch steht. Und das ist natürlich eine gewaltige Aussage, gleich am Anfang vom Markus-Evangelium, diese Ansprache, dass er der Sohn Gottes ist. Nun, an der Stelle bringen Menschen immer wieder den Einwand, dass es nur Legendenbildung sein kann. Dass Jesus so etwas über sich wahrscheinlich selbst nie gesagt hätte. Habt vielleicht den Einwand selber schon gedacht oder auch bei anderen gehört. Jesus war ein toller Lehrer, ein netter, sympathischer Typ und dann hat über die Zeit hinweg eben Legendenbildung eingesetzt. Jeder wollte so den anderen noch mal ein bisschen toppen, hat am Lagerfeuer gesessen und dann hat sich da so mit der Zeit eben rausgebildet, Sohn Gottes. Ein großes Problem an dieser These ist, dass, wie gesagt, gerade das Markus-Evangelium das älteste Evangelium ist. Das ursprünglichste, also am dichtesten dran geschriebene, spätestens in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Also etwa 30 Jahre, nachdem Jesus gestorben war. Und fast alle Forscher sind sich einig, dass irgendwelche älteren Quellen zugrunde gelegen haben müssen, weil Matthäus und Lukas die gleichen Materialien gebrauchen. Also da gab es eine gemeinsame Quelle, die noch älter gewesen sein muss, also in den 30 Jahren zuvor. Also da ist keine Zeit für eine typische Legendenbildung, Legendengeneration, wo einer immer noch was draufsetzt, sondern wir kommen sehr direkt dran an das, was passiert ist. Und es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass noch Augenzeugen gelebt haben und Jesus sprechen gehört haben und mit ihm unterwegs waren. Und dann müssen wir auch bedenken, viele der Dinge, die wir dann über Jesus lesen und die wir von ihm wissen, zum Beispiel, dass er Sünden vergeben hat, da werden wir auch noch drauf kommen, das ergibt nur dann Sinn, wenn Jesus sich selbst als Sohn Gottes verstanden hat. Hätte er sich nur als jüdischer Lehrer verstanden, hätte er solche steilen Aussagen niemals gemacht. Also so schwer vielleicht diese Grundaussage auch zu verdauen ist für den einen oder anderen, ist einfach das Statement am Anfang des christlichen Glaubens, dass Jesus Christus Gott als Mensch ist und dass ich in ihm Gott beobachten kann, in ganz menschlichen Bezügen. Das ist die große Behauptung, mit der es direkt losgeht. Und das hat viele, viele Auswirkungen. Das klingt jetzt vielleicht als ein netter theologischer Exkurs am Anfang. Aber das hat ganz, ganz viele Auswirkungen. Eine davon, wenn Jesus wirklich göttlicher Natur gewesen ist, nicht nur menschlicher, sondern auch göttlicher, dann können wir an ihm erkennen, wie Gott ist. Ich weiß, dass es auch unter uns einige gibt, die entweder noch nie wussten, was sie eigentlich wirklich über Gott sagen könnten, oder die nicht mehr wissen, was sie wirklich über Gott sagen können. An was sie wirklich noch glauben können, woran man sich wirklich noch festhalten kann über Gott. Ist er gütig oder ist er es nicht? Erhört er meine Gebete oder erhört er sie nicht? Greift er in diese Welt ein oder nicht? Will er dies oder will er das? Sind wir ihm wichtig oder sind ihm die Details egal? All solche Fragen. Einige von uns wissen nicht mehr, was sie wirklich über Gott glauben sollen. Vielleicht, weil sie auch zu eindeutige Aussagen ständig über Gott in ihrer Kindheit gehört haben, wo alles immer gleich sonnenklar zu sein schien. Und dann auch in der Jugend und immer weiter. Aber dann vergeht Zeit und man kriegt einen weiteren Horizont und man macht plötzlich persönliche Erfahrungen und das Ganze kann nicht mehr standhalten. Und plötzlich bröckelt es. Und ich glaube, dass es nicht ungewöhnlich ist im Leben von einem Christ und von einem Menschen, immer mal wieder in verschiedenen Lebenssituationen zu kommen, wo ich an dem Punkt bin, dass ich mich fragen muss, was ich eigentlich wirklich noch über Gott wissen kann. Wer er ist, was er will und was er für mich bedeuten soll. Die Aussage, dass der irdische Jesus Gott war, beinhaltet, dass wir an ihm sehen können, an ihm ablesen können, wer Gott ist, wie er handelt und was ihm wichtig ist. Und im Johannesevangelium sagt Jesus das sogar explizit, wenn er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also wenn das deine Frage ist, wie kann ich eigentlich jetzt, nachdem ich studiert habe, nachdem ich seit Jahren vielleicht auch arbeite, Lebenserfahrungen gesammelt habe, nachdem ich in anderen Ländern gelebt habe, wie oder was kann ich da eigentlich über Gott noch glauben? Wenn das eine deiner Fragen ist, dann kann das Markus-Evangelium zum ersten Mal oder wieder ganz neu ein spannender Anfangspunkt sein. Suche darin mit offenem Herzen und du wirst spannende Eckpfeiler über Gott finden. Denn dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das bringt uns schon zur allerersten Antwort auf diese große Frage unserer Serie: Was will Jesus für ihn, für uns? Was will Jesus für uns? Eine Sache, die wir mit Sicherheit sagen können: Er will, dass wir in ihm Gott erkennen. Dass wir wissen, wer Gott ist, dass wir in ihm Gott begegnen können. Und wenn wir schon länger Christen sind, dass wir in ihm immer wieder neu die Verbindung zu Gott suchen. In ihm. Und in ihm neu und tiefer Gott erfahren. Und in ihm die große Kostbarkeit Gottes erleben. Also Markus sagt gleich zu Beginn, wenn du dich mit dieser Person, Jesus Christus, beschäftigst, kannst du in ihm Gott finden. Ich sage es nochmal, wenn du dich mit dieser Person, Jesus Christus, beschäftigst, kannst du in ihm Gott finden. Und das ist für mich persönlich schon mal die erste gute Nachricht und auch die erste große Einladung des Markus-Evangeliums. Gehen wir aber weiter, als zweites sagt dieser Klappentext auch ganz viel über uns. Und um da einzusteigen, müssen wir uns verdeutlichen, dass dieser Vers natürlich auch ganz deutlich auf Jesu menschliche Seite hinweist. Denn dass diese bestätigenden Worte gerade am Anfang seines öffentlichen Wirkens stehen, das ist natürlich kein Zufall. Sondern das hinterlässt für meine Begriffe ganz stark den Eindruck, dass Jesus das gebraucht hat. Dass Jesus das nötig gehabt hat, dass am Anfang vor den Herausforderungen seines Dienstes, dass er da nochmal grundsätzlich ermutigt wird in seiner Sohnschaft, in seiner Beziehung zum Vater. Und wir sehen das auch immer wieder im Leben Jesu, dass er sich zurückzieht, anscheinend zurückziehen muss ins Gespräch mit seinem Vater, um diese Bestätigung zu erhalten: Du bist mein geliebter Sohn. Und das zeigt uns eben ganz stark, wie ganz menschlich Jesus auch war. Er wird uns in den Evangelien nicht als Sohn, sich selbstgenügender Gottmensch beschrieben, sondern auch ganz als Mensch, als Sohn, der solche Liebe braucht. Und genau darin, in dieser menschlichen Seite, liegt auch eine Verbindung zu uns. Denn auch wir, behaupte ich jetzt einfach mal, brauchen solche Bestätigung. Sehnen uns nach solcher Bestätigung. Auch wir brauchen diesen Satz für unser Leben: Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Und das Schöne ist jetzt, in den nächsten Kapiteln wird schnell klar, dass Jesus nicht gekommen ist, um das nur für sich zu hören. Nicht um uns vorzuführen, wie sehr er doch von seinem Vater geliebt wird. Ha, und ihr habt Väter, die euch vielleicht nicht so geliebt haben. Sondern Jesus macht deutlich, dass Gott diesen speziellen Satz über uns alle aussprechen möchte. Beziehungsweise uns alle in diesen Satz einschließen will. Warum sage ich das so sicher? Einfach, weil Jesus es selbst später in einem Gebet in Johannes 17 gesagt hat: Vater, lass die Welt erkennen, dass du sie liebst, so sehr wie du mich geliebt hast. Lass die Welt erkennen, dass du sie liebst, so sehr wie du mich geliebt hast. Und im Hebräerbrief können wir lesen, dass Jesus sich nicht gescheut hat, uns zu seinen Geschwistern zu erklären. Geschwister, die neben ihm stehen, Teil der Familie sind und damit auch in diese außergewöhnliche Liebe eingebunden. Also wenn wir diesen besonderen Vers hier am Anfang von Jesu Leben lesen, ist es völlig gerechtfertigt, Arne, völlig gerechtfertigt, auch für alle anderen, ihn als zweites auch als einen Satz für uns selbst zu lesen. Als einen Satz, der offensichtlich eine Überschrift über Jesu Leben war, aber genauso auch eine Überschrift über unser Leben werden kann. Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich denke, das hat ganz starke Auswirkungen für uns, für unsere Vergangenheit und für unsere Zukunft. Für unsere Vergangenheit insofern, dass diese Aussage das Potenzial hat, uns zu heilen. Ich nenne es mal so, uns zu heilen. manche Verletzungen aus der Vergangenheit zu heilen, speziell in Bezug auf dieses Vaterthema. Wir alle haben unterschiedliche Bezüge zu diesem Thema Vater. Einige von uns zum Beispiel haben gar keinen Vater mehr, weil er verstorben ist oder weil er nicht mehr aufzufinden ist oder weil er durch irgendeinen anderen Umstand nicht mehr da ist. Manche hatten vielleicht sogar sehr früh keinen Vater mehr. Oder andere haben einen Vater, aber der ist eher mit sich selbst beschäftigt oder sagen wir mal so, er ist ein Vater der Marke pflichtbewusster Kühlschrank. Wenn ich da etwas weiter drüber nachdenke, dann habe ich den Eindruck, dass sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel verändert hat in Bezug auf das Thema Empathie und ausgedrückte Gefühle. Ja, meine Generation, auch die kommende Generation, geht mit diesem Thema anders um als die Generation meiner Großeltern. Vielleicht auch deine Generation. Wir haben heute Hollywood-Bilder im Kopf, wo der Papa neben seinem 7-jährigen Sohn am Ende des Steges im Sonnenuntergang mit der Angel sitzt. Und eben da auf dem Steg, alles ist schön, Sonne scheint, wunderbar, untermalt mit toller emotionaler Musik. Und wie dieser Vater so ganz locker flockig dem Sohn erzählt, wie das Leben funktioniert. Und dann noch diese wunderbaren Sätze einfließen lässt, mein Sohn, ich bin stolz auf dich, du bist mein ganzer Stolz. Oder wir haben andere Hollywood-Bilder, wo der Papa genau das Richtige im richtigen Moment sagt, um einen auf die gerade Strecke zu setzen. Oder wo der Papa sein Leben für seine Tochter opfert und ihr die größte Ermutigung gibt. Ja, wir setzen einfach voraus, auch getriggert durch diese vielen Bilder, dass jemand in der Lage ist zu sagen, ich finde dich gut. Oder ich finde, das hast du toll gemacht. Oder ich bin absolut stolz auf dich. Und wir sagen uns heute, zumindest meine Generation, würde ich behaupten, das auch teilweise unter Freunden. Wir wollen uns das unter Freunden sagen. Wir haben das eingeübt. Aber ich glaube, viele unserer Väter kennen diese Empathie einfach nicht zu diesem gleichen Grad. Können kaum über Gefühle reden. Werden diese Hollywood-Bilder nicht erfüllen. Haben auch selbst keine Väter gehabt, die diese Hollywood-Bilder erfüllt haben. Und hatten teilweise auch keine Freunde, mit denen sie das über die Jahre hätten üben können. Und insofern hat eine ganze Reihe von uns zwar einen Vater, aber keinen Vater, der zu solchen empathischen Sätzen, wie dieser Satz hier in Markus 1, fähig wäre. Selbst wenn er es in seinem Herzen so meint, und ich weiß, dass es mein Papa auch gemeint hat, und auch der Papa von meinem Papa und der Papa von seinem Papa, oft sind die Väter nicht in der Lage, das auszudrücken. Und das formuliere ich jetzt überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht als Vorwurf an irgendjemand, an irgendeinen Papa hier oder auch in dieser großen Welt, die jetzt zuhört. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer es auch mir als Vater fällt, solche wertschätzenden Gefühle gegenüber meinen Kindern auszudrücken. Meine Kinder mit diesem Rückenwind ins Leben starten zu lassen. Und so ist mein Eindruck, wenige von uns haben diesen Satz, den Jesus hier hört, oft genug von ihrem eigenen Vater gehört. Mein Eindruck ist, wenige von uns haben diesen Satz oft genug von ihrem eigenen Vater gehört. Aber der Punkt ist, wir brauchen diesen Satz und diese Bestätigung. Und manch einer von uns lebt sein ganzes Leben, um diese Bestätigung einmal von seinem Vater zu erhalten. Einmal zu hören, von seinem Papa, ich bin stolz auf dich. Wir brauchen diesen Satz, diese Bestätigung, diese Wertschätzung und Anerkennung. Und genau in diese Unterversorgung hinein spricht jetzt dieser alte Satz ganz persönlich für uns. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich wohlgefallen. Als elementare, heilende Wahrheit über unser Leben. Du bist geliebtes Kind. Du bist geliebtes Kind. Und zwar von einer Stimme, die Empathie erfunden hat. Und die ein Zuhause hat, das tiefer und weiter und bleibender ist als alle anderen zu Hause. Also wenn wir darauf vertrauen können, steckt da eine tiefe emotionale Heilung drin, durch diesen Zuspruch Gottes. Du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Das sagt Gott dir zu. Und für viele von uns kann sich daraus eine echte Veränderung der Überschrift über das eigene Leben auch ergeben. Die bisherige Überschrift war vielleicht im schlimmsten Fall für dich vaterlos. Die neue Überschrift ist ewiger Vater und von dem geliebt. Und gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich glaube, das hat nicht nur Auswirkungen auf die Heilung unserer Vergangenheit, sondern auch auf unsere Zukunft. Auf unsere Einstellung zu den Dingen, die vor uns liegen. Weil wenn ich das als meine neue Überschrift habe und wahrnehme, werde ich mich den Dingen, die ich so tagtäglich erlebe, in die ich reingerate, natürlich ganz anders wahrnehmen. In seiner Novelle Tonio Kröger beschreibt Thomas Mann seine Hauptfigur, eben Tonio Kröger, als einen jungen Mann, der sehr ambitioniert ist, der in große Städte zieht, seinen Künsten nachgeht, dabei unheimlich fleißig ist, ständig aktiv. Aber wenn er mal nichts tut und gerade mal nichts erreichen kann, jemand ist, der, Zitat, grau und unauffällig umhergeht, wie ein abgeschminkter Schauspieler, der nichts ist, solange er nichts darzustellen hat. Ja, ohne seine Aktivität ist er jemand, der grau und unauffällig umhergeht, wie ein abgeschminkter Schauspieler, der nichts ist, solange er nichts darzustellen hat. Ich denke, das ist ein interessantes und vor allem passendes Bild für viele für uns im 21. Jahrhundert. Es gehört einfach dazu, im Kleinen und Großen etwas darzustellen. Auf der Familienfeier, im Smalltalk, im Jobkontext, bei Freunden, wir alle versuchen, etwas darzustellen. Das spannende Projekt, die neue Erkenntnis, der Urlaub, die neue Errungenschaften, die neuen Fingernägel und so weiter. Wir leben und arbeiten und kaufen immer auch, um etwas darzustellen. Um sicherzustellen, dass wir zufrieden sein können und andere uns mögen. Übrigens ein Grund, warum Social Media in den letzten Jahren explodiert ist. Ich erzähle mich selbst und habe schnelles und direktes Feedback. Also eigene Aktivität, um jemand zu sein. Aber dann, wenn wir mal für einen Moment nichts darzustellen haben oder nichts mehr darstellen können, weil es eben nichts Gutes momentan gibt, kein Erfolg, keine Neuanschaffung, was weiß ich, keine tollen Bilder, die ich hochladen könnte, dann fühlen wir uns ganz schnell, so wie Tonio Kröger hier beschrieben wird, wie ein grauer, abgeschminkter Schauspieler, der nichts in sich selbst ist, solange er nichts darzustellen hat. Aber die Stimme Gottes, die hier in diesem Text zum Ausdruck kommt, hat das Potenzial, uns da rauszuholen. Aus dieser falschen Selbstwahrnehmung. Nämlich indem sie uns kontinuierlich daran erinnert, dass wir jemand sind, selbst wenn wir nichts darzustellen haben. Dass wir jemand sind, und zwar schon bevor wir irgendetwas Spannendes machen. Schon am Anfang unseres öffentlichen Auftretens, um es mal in die Parallele zu Jesus zu setzen. Von vornherein, beim Öffnen deiner Augen am Morgen, bevor du dich vor dem Spiegel frisch gemacht hast, sagt Gott dir zu, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Von Anfang an, bevor du eine Rolle spielen kannst oder spielen könntest. Wie sollen wir damit noch grau und langweilig sein, wenn sogar der Herr des Universums uns als sein geliebtes Kind bezeichnet? Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit dieser Bestätigung in meinen Tag starte, in meine Probleme und Konflikte, in meine Sitzungen, in meine schönen und komischen Momente, ich bin sicher, dass ich damit viel gelassener und ruhiger und gefestigter sein könnte. Manchmal gelingt das, oft gelingt es nicht. Warum? Weil ich es vergesse. Und deswegen liegt die Herausforderung darin, dass wir uns neu, immer wieder neu neben Jesus stellen. Und das immer wieder gemeinsam mit ihm hören, es annehmen und verinnerlichen, darüber nachdenken, darauf rumkauen, bis es kostbar wird. Bis wir es wirklich in die Tiefe verstehen. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. Also was will Jesus für uns? Ich bin überzeugt, als zweites, er will, dass wir diesen Satz hören als Überschrift für unser Leben. Als Überschrift für dein Leben. Das, was deinen Tag prägt. Nicht die schwarze Katze, sondern diese Aussage. Damit wir nicht denken, wenn wir nichts darzustellen haben, dass wir niemand sind. Und jetzt noch ein letzter Gedanke. Diese Überschrift sagt uns ganz viel über das Vertrauen auf Gott. Jetzt haben wir viel über die positiven Aspekte dieses Verses gesprochen. Man kann Gott kennenlernen durch Jesus, wir bekommen eine neue Überschrift fürs Leben. Aber es gibt auch noch einen paradoxen Aspekt. Und zwar, wenn ihr euch das mal genau anschaut, in Vers 11 sagt Gott diesen liebevollen Satz, aber in Vers 12, direkt danach, also wirklich direkt danach, sogleich, geleitet der Heilige Geist Jesus in die Wüste. Und es bedeutet nichts anderes als Mangel, Einsamkeit und Lebensgefahr. 40 Tage lang in der gefährlich öden Wüste, getoppt mit entmutigender Versuchung. Und das kann schon Stirnrunzeln hervorrufen, weil es wirft die Frage auf, Moment mal, Gott, hast du nicht gerade eben noch gesagt, dass du ihn lieb hast? Und jetzt im nächsten Moment sehen wir ihn in der Wüste wieder, in Mangel, Einsamkeit und Versuchung. Wie soll das zusammenpassen? Das ist doch keine Liebe, oder? Das ist gerade so, als ob ich heute hier im Gottesdienst sitze, von Gottes Liebe angesprochen bin, sich in meinem Herzen Spalt öffnet, neues Vertrauen entsteht, dass Gott für mich ist, dass es wirklich gut meint, dass ich wirklich sein Kind bin. Und am nächsten Tag ist Montag und plötzlich gehen alle Dinge nach hinten los. Geht mein Arbeitsprojekt in die Hose, rutscht meine Beziehung an die Klippe, platzt die Hoffnung, auf die ich irgendwie mein Kapital gesetzt habe, ich werde krank, was auch immer. Und ich denke darüber nach, was war nochmal das Thema gestern im Gottesdienst? Ja, Gottes Liebe ist klar. Das ungefähr ist die Geschichte hier in Vers 11 und 12. Und die Frage ist, was machen wir mit solchen Situationen? Was denke ich dann? Was ist die Überschrift dann in meinem Leben noch wert? Und ich denke, die beste Antwort darauf ist eigentlich wieder genau zu diesem Text zurückzukehren. Das Interessante ist zum einen, dass diese Abfolge genauso hier steht. Dass Jesus genau diese Erfahrung gemacht hat, der Sohn Gottes selbst. Und zwar gleich am Anfang seines öffentlichen Lebens. Das ist schon mal eine ganz wichtige Botschaft an sich, dass das offensichtlich auch Teil unseres Lebens mit Gott sein kann. Vielleicht sogar sein wird. Wenn das sogar für Jesus, den Sohn Gottes, so gelaufen ist. Und dann das Zweite, das wir beobachten können, ist, dass Jesus trotz allem daran festhält, dass er geliebt ist und dass er diesen Zuspruch immer neu gesucht hat. Sich immer wieder Zeit genommen hat für diese Nähe zum Vater. Also trotz der Wüste hat Jesus offensichtlich keinen Grund verspürt, diese Liebeszusage grundsätzlich in Frage zu stellen. Und wenn wir das beobachten, dann muss uns klar werden, dass die Erfahrung dieser Liebe Gottes irgendwie etwas Tieferes sein muss als die kurzfristige Beantwortung meiner aktuellen Gebetsanliegen. Als die kurzfristige Krisenprävention. Und dass Gottes Liebe anscheinend doch ein tieferer Ton ist als das Quietschen meiner Schwierigkeiten. Und anscheinend sogar bestehend erfahrbar bleibt, selbst wenn es durch die Wüste geht. Und das bringt uns zu diesem wichtigen Thema, was uns immer wieder beschäftigen wird in den nächsten Wochen, weil es so zentral für Jesus ist und deswegen auch für Markus, das Thema Vertrauen. Das Einzige, was uns durch persönliche Wüsten und Krisenzeiten trägt, ist Vertrauen. Und zwar ganz konkret auf die Realität dieser Überschrift. Auf diese Liebe, die uns Gott in Vers 11 verspricht, zu vertrauen, dass das stimmt, selbst wenn ich jetzt in der Krise bin. Sich gedanklich an die Seite Jesu stellen, quasi in die Wüste mit ihm zu gehen und diese Überschrift weiterhin zu hören. Mit Jesus vertrauen, dass Gott mein Leben grundsätzlich zum Guten wenden will. Das ist die Art oder die Praxis des christlichen Glaubens, dass ich dieses grundsätzliche und langfristige Vertrauen habe. Vertrauen auf Gottes Liebe und Güte ist nicht eine Sache, die ich heute mal schnell einsetze und dann morgen schon schaue, was daraus geworden ist. Sondern Glaube und Vertrauen auf Gott, das ist viel eher ein Langzeitinvestment. Wenn ich nur von heute auf morgen schaue, nur kurzfristig auf meine selbst definierten Bedürfnisse und ob die morgen dann auch erfüllt werden, dann habe ich den Glauben eigentlich nicht verstanden. Mein Eindruck ist aber, dass wir die Natur von Glauben oft so verstehen. Dass Glaube an Gott vor allem darin besteht, ganz, ganz fest darauf zu hoffen, dass Gott mir morgen meine Anliegen erfüllt und alles gut macht. so meine Gebetskraft bemühen und dann mit ganzer Kraft glauben, dass Gott meine Gebete und meine Wünsche und meine Pläne verfolgen wird, weil ich ja so fest geglaubt habe. Aber das Ding ist, wenn das Glauben ist, ein Vertrauen darauf, dass Gott meine Zeitangaben und meine Pläne erfüllt, dann ist Glauben letztlich nur ein Vertrauen auf meine Pläne und nicht auf Gottes Pläne. Ein Vertrauen auf mich, auf meine Weisheit, dass ich am besten weiß, was jetzt gut für mich ist. Dann ist es letztlich Glauben an mich selbst, aber nicht Glaube an Gott. Das Ding ist, christlicher Glaube ist etwas anderes als das Krallen an aktuelle Gebetserwartungen. Manchmal ist es es auch, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen ist Glaube und Vertrauen eine langfristige Sache. Ein langfristiges Investment in Gottes Güte und Liebe, selbst in den Wüstenstationen meines Lebens. Es ist das Vertrauen, dass Gott mein Leben generell zum Guten führen wird und dabei viel mehr tut, als nur meine aktuellen Launen zu erfüllen. Also wie kommen wir damit klar, wenn Vers 11 und Vers 12 auch in unserem Leben kollidieren? Ich denke, indem wir an der Zusage der Liebe Gottes für uns festhalten, darauf alles setzen und Jesus darum bitten, dass er uns mit seinem Vertrauen, was er in der Wüste hatte, erfüllt. Also schlagen wir noch ein letztes Mal heute den Bogen zu dieser großen Frage, was will Jesus, was will Gott für uns? Ich glaube, wir sollen gleich hier zu Beginn in diesem ersten Zeilen verstehen, dass Gottes Liebe nicht in jedem Fall bedeutet, dass das Leben ohne Wüste verläuft, sondern dass Gottes Liebe auch in Krisen, auch in Leid ihre Realität behält. Leid und Krisen bedeuten nicht, dass Gottes Liebe in unserem Leben aufgehört hat, dass Gott mich vergessen hat oder sich nicht mehr für mich interessiert. Nein, die Aussage, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe, diese Aussage bleibt auch in den übelsten Wüstensituationen Überschrift unseres Lebens. Sie ist und bleibt der Klappentext. Wollen wir darauf vertrauen? Wollen wir uns zu Jesus stellen, unserem großen Bruder, und das gemeinsam mit ihm hören? Das jedenfalls ist die Einladung des Markus-Evangeliums und damit auch dieser Predigtserie. Amen.